Der Markt an Fertiggerichten in Deutschland ist gigantisch und laut Statista werden allein in diesem Jahr hierzulande Umsätze von knapp 8,5 Milliarden Euro damit erwartet. Diese Zahl wächst seit Jahren und liefert den in diesem Bereich tätigen Unternehmen stattliche Gewinne. Zwar wird diese Produktkategorie von ein wenigen Branchengrößen dominiert, aber trotzdem bietet sich hier das perfekte Umfeld für neue und innovative arbeitende Unternehmen. Wir sprechen heute mit Kasimir Robb, Co-Gründer von Airy. Gemeinsam mit Benjamin Ahlers hat er kurz vor der Pandemie das Food-Startup gegründet und verkauft über den eigenen Online-Shop schockgefrostete, vegane und nährstoffreiche Fertiggerichte. Kasimir nimmt uns mit in die Anfangszeit von Airy. Er erzählt davon, wie sie neue Produkte entwickeln und wie sie das Thema Internationalisierung denken. Zudem gibt er tiefe Einblicke in das Abo-System, welches sie bei Airy eingeführt haben, und in die Learnings aus ihrem Automaten-Business. Ja, lieber Kasimir, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich habe schon sehr viel von euch gegessen. Das ist selten, dass ich das sagen kann. aber bei uns in der Tiefkühltruhe hier in unserer großen Küche, da ist eigentlich immer was von euch da. Johannes hatte das irgendwann mal vor einem Jahr, glaube ich, als erstes bestellt und dann war er auch wirklich Heavy User. Wir essen auch oft hier in der Mittagspause zusammen, aber das ein oder andere Mal ist man natürlich mal auch alleine oder abends noch und da ist immer was von euch in der Tiefkühltruhe.
Sehr gut, das freut mich. Das ist ja ein perfekter Start. Auch vielen Dank, dass ich hier sein kann. Freue mich sehr.
Ja, sehr gerne. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr macht mit Airy. Euch gibt es ja noch gar nicht so lang, aber schon sehr erfolgreich. Ich habe mir mal ein bisschen die Zahlen angeguckt.
Ja, wir machen letzten Endes gesunde Fertiggerichte, die es jedem und jeder, da kommt auch der Name eigentlich her, also for everyone, ermöglichen sich jederzeit gut zu ernähren. Und mit gut meinen wir letzten Endes recht breit gedacht, dass es gut für dich ist, aber auch gut für die Umwelt ist. Und das machen wir, indem wir rein pflanzliche Zutaten verwenden, die erntefrisch schockgefrostet sind. Das ist wichtig für konsistent, aber auch Nährstofferhalt. Und komplett frei von Zusatzstoffen oder künstlichen Aromen. Und das Ganze eben auch aufgrund der Natur, wie es konzipiert ist, in weniger als 10 Minuten zubereitet. Und sehr wichtig für uns auch auf kulinarisch hohem Niveau. Also letzten Endes ist das Ganze auch entstanden, weil wir gemerkt haben, dass was so im Convenience-Bereich vorhanden ist, einfach unseren eigenen Ansprüchen auch nicht gerecht geworden ist. Und ja, sie sind grob vor 4 Jahren gestartet. Also wir, mein Mitgründer Benjamin und ich, und dann offiziell im März 2020 gelauncht.
Also die Idee war schon vor Corona da, wenn ihr quasi mit Corona statt gelauncht habt, oder?
Ja, genau. Das war eigentlich völlig absurd. Wir waren natürlich am Anfang ein bisschen verunsichert, aber letzten Endes hat es uns dann ganz gut in die Karten gespielt.
Wie sehr hat euch das in die Karten gespielt mit Corona, also dass es gestartet hat? Ich denke, mal im ersten Moment war es ein Schock, wenn man da gerade sein Business startet, aber wie war es dann langfristig für euch?
Ja, tatsächlich war der Launch in der ersten Woche vom Lockdown, glaube ich. Das hat man direkt auch gemerkt, also Verunsicherung am Anfang komplett, war auch in der ersten Produktionsproblematisch, aber dann haben wir schon recht schnell gemerkt, dass es auch eine Riesenchance ist, weil natürlich die Relevanz von einem Produkt wie unserem, wenn alles geschlossen ist, die Leute zu Hause sind, auch massiv steigt. Wir hatten natürlich noch nicht die Bekanntheit, um das voll auszuschöpfen. Ne? Gerade angefangen ist jetzt nicht so, dass dann jeder an Every gedacht hat, um sich was zu Hause zu bestellen. Aber trotzdem hat es uns geholfen, initiales Momentum zu bekommen. Und damals waren wir nur zu zweit. Und dann haben Benjamin und ich auch einfach Influencer angeschrieben und gesagt, hey, das machen wir. Hättest du mal Lust, was auszuprobieren? Und dadurch, dass alle zu Hause waren, war es auch total einfach für uns, Leute zu finden, die Lust hatten, es auszuprobieren. Und dann haben wir recht schnell eine organische Community aufgebaut, die das Produkt dann auch gerne gegessen haben und ihren Followern vorgestellt haben. Und das war eigentlich, glaube ich, so das, was am Anfang uns geholfen hat, wo man sonst wahrscheinlich viel länger braucht, weil jeder skeptisch ist. Und langfristig hat es auf jeden Fall auch geholfen, weil Essen sich nach Hause bestellen total normal geworden ist. Und ein paar Jahre vor Corona schon noch, also da sind wir auch ganz dankbar für auf HelloFresh, dass sie da gute edukative Leistungen gebracht haben. Aber abgesehen davon ist es ja jetzt nicht was, was sich jeder immer vorstellen konnte. Und mit Corona ist es eigentlich so in das Normale integriert worden. Und das hat langfristig, glaube ich, auch uns geholfen. Aber eben ganz, ganz, ganz am Anfang nicht unbedingt die Bekanntheit gehabt, um es voll auszuschöpfen. Aber dann hat es uns definitiv geholfen, schnell up to speed zu kommen.
Was war damals eure Go-to-Market-Strategie? Ihr habt dann gestartet. Mit wie vielen Gerichten habt ihr gestartet?
Die Idee war, mit 6 zu starten, aber wegen Corona konnten wir am Anfang nur 3 Gerichte anbieten und haben dann irgendwie 2-3 Wochen später die nächsten 3 rausgebracht. Und das ist natürlich eine schmale Sortimentspalette gewesen. Wir haben die ersten 3 Gerichte zusammen mit einer Foodbloggerin, die auch ein paar Kochbücher hat, aus Berlin zusammen entwickelt. Und das war auch Teil der ersten Hypothese. Also zu sagen, wenn man sich jetzt Mode anschaut zum Beispiel, ist eigentlich alles, was auf Instagram verfügbar ist, auch leicht zugänglich. Also dein Lieblingsinfluencer postet irgendwie ein Bild mit einem T-Shirt, kannst du sagen, es gefällt mir, schickt dir den Link, klickst du, am nächsten Tag hast du wahrscheinlich auch das T-Shirt und freust dich, das dann auch anzuziehen und fühlst dich irgendwie der Person mit der Person connected. Bei Essen war es aber eigentlich immer so, dass man Rezeptideen hat oder ein Restaurant sieht, aber wenn man jetzt einen anstrengenden Alltag hat, dann ist nichts davon jetzt sehr actionable im Sinne von, ich möchte das jetzt auch haben, ich will auch in dieses Restaurant, vielleicht ist es in einer anderen Stadt, oder ich möchte auch dieses Rezept haben, aber dann muss man erstmal einkaufen gehen und irgendwie eine Stunde zubereiten und das macht man dann irgendwie doch nicht. Und dann war die Idee, uns mit Leuten zusammenzutun, die super coole Rezepte machen und diese Rezepte dann wirklich auch next day in der gleichen Qualität, wie hättest du jetzt, als hättest du jetzt 1,5 Stunden in der Küche gestanden, der Community zugänglich zu machen. Und so haben wir auch die ersten Kollektionen immer mit Foodbloggern oder eben Personen, die da auch ein Händchen für hatten, coole Gerichte zu entwickeln, kreiert. Und das war Teil der Go-to-Market-Strategie, dass dann natürlich wir auch Zugang zu deren Community bekommen und die es eben mit uns gemeinsam auch vermarkten. Und darüber hinaus haben wir natürlich dann weitere Influencer auch organisch akquiriert.
Wie, also du hast gerade schon auch von HelloFresh gesprochen, die ja, so wie du auch gesagt hast, glaube ich, das Thema überhaupt mal Essen nach Hause bestellen, mal auch vor allem nach Deutschland gebracht hat. Wo ist euer großer Vorteil? Also ich nehme mal an, klar, eure Gerichte, die kann man schneller zubereiten. Ich stelle mich ja nicht richtig mit euren Gerichten hin und fange an zu kochen, weil das habt ihr vorher gemacht, ne?
Genau, also das ist eigentlich die Hauptdifferenzierung. Ich meine, HelloFresh hat auch vegane Produkte, bei uns ist es alles vegan, da gibt es dann irgendwie noch unterschiedliche Differenzierungen im Detail, aber der Kern ist eigentlich der Anwendungsfall und in HelloFresh würde man sich jetzt in der Regel nicht zum Beispiel alleine oder auch zu zweit in der Mittagspause zwischen ein paar Terminen machen. Und wir haben auch tatsächlich viele Kunden, die auch ein HelloFresh-Abo haben und wir kommen eigentlich da rein, wenn du eben nicht, auch wenn es dann nur 30, 45 Minuten sind, kochen möchtest, aber trotzdem keinen Kompromiss eingehen willst, was deine Ernährung angeht. Und das kann eben Mittag sein, kann aber auch Abend sein, wenn du spät vom Sport oder aus dem Büro nach Hause kommst. Und es ergänzt letzten Endes dieses Kochboxenangebot für die Momente, wo es einfach ein bisschen schneller gehen sollte. Und wir wollen auch gar nicht, dass die Leute nicht mehr kochen. Kochen ist ja was, was Spaß macht, was auch verbindet. Aber es ist eben unrealistisch, dass man 7 Tage die Woche, 2-mal am Tag kochen kann. Also es gelingt einfach nicht jedem.
Was kostet mich eine Box? Also was kostet, wenn ich heute Abend mich entscheide und sage, okay, eine Airy-Box mache ich mir heute Abend, was kostet mich das Ganze?
Wir haben gerade unsere Preise angepasst im Rahmen unserer Abo-Strategie und die Preise sind abhängig von der Anzahl der Gerichte, die man bestellt und ob man dem im Abo bestellt oder nicht. Und aktuell gibt es eine kleine Aktion, die dir das, also die das Testen des Abos incentiviert. Und da kannst du ab 4,80 € knapp die Gerichte bestellen. Das, wenn, sobald dann, also auf der ersten Bestellung, es wird dann später 5,99 €. Das ist in der 16er Box. Und in der kleinsten Box, das ist die 6er Box, wir haben eine Mindestbestellmenge, sind es dann 8,99 €.
Und du hast gerade Abo angesprochen, also ich kann bei euch, ich glaube, das ist jetzt anders als HelloFresh, du musst mich korrigieren, aber HelloFresh bestelle ich in meinem Abo und muss das dann pausieren und ich kriege das hier immer mit bei Leuten, die bei uns im Büro HelloFresh bestellen, die dann immer sagen, oh Mann, ey, ich habe mir vergessen, die Box zu pausieren oder die Gerichte anzupassen, also kommt ja wirklich jede Woche und bei euch habe ich aber die Möglichkeit, ich kann auch ein Abo machen. Oder ich kann einzeln bestellen, also in dem Fall diesen Mindestbestellwert von den 6 Boxen, ne?
Genau.
Und ich kann aber auch einzelne Boxen noch zusätzlich auf Flink, Gorilla etc. bestellen.
Genau, also bei den beiden jetzt aktuell nicht mehr. Also Gorillas wahrscheinlich jetzt bald wieder, weil wir sind bei Getir und durch die Übernahme wird es voraussichtlich überall national gelistet. Aber wir haben ein paar Quick-Commerce-Player, zum Beispiel Knusper in München, oder eben Gorillas, sorry, nicht Gorillas, Getier und ein paar kleinere auch, mit denen wir eigentlich schon lange zusammenarbeiten und es funktioniert auch sehr gut. Da ist immer die Idee, dass es eben, gerade wenn man mal nur ein Gericht probieren möchte und noch nicht sich auf sechs committet, dass man dieses ich probiere mal ermöglicht, aber natürlich gibt es da dann nicht Zugang auf das gesamte Sortiment, sondern irgendwie ein paar ausgewählte Produkte, die dann eben auch den spontanen Konsum oder das ich möchte es einfach mal probieren ermöglichen sollen.
Wie viele Abonnenten habt ihr mittlerweile?
Wir haben das Abo, also das Abo ist ziemlich neu bei uns. Wir haben Ende Dezember einen Piloten gelauncht und den jetzt so ein halbes Jahr laufen lassen, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert das Ganze und was ist den Kunden wichtig, um dann auch das Produkt, also das digitale Produkt, daraufhin abzustimmen. Und jetzt haben wir, das lief eben so mit und da hatten wir 5 bis 10% der Bestellungen, die dann ins Abo gegangen sind, also relativ klein. Und konnten damit aber eine gute so Testgruppe akquirieren, einstelligen Tausenderbereich, die mit dem wir dann sehr viel gesprochen haben und die uns sehr geholfen hat, das Produkt weiterzuentwickeln. Und jetzt haben wir seit Ende August eigentlich den ganzen Shop so umstrukturiert, dass es vor allem eine kommunikative Sache, aber dass das Abo eigentlich so als Default-Lösung ausgewählt ist. Und damit haben wir jetzt den Anteil an Bestellungen, die ins Abo gehen, massiv erhöht und sind da jetzt so bei 40-50%.
Okay, und bei den Abo-Leuten, die das gebucht haben, wie viele gehen so ein Abo ein ohne so ein krasses Angebot am Anfang? Weil ich finde, das ist in dem Food-Bereich ja immer extrem, dass ich damit gelockt werde, okay, ich kriege die ersten 3 Boxen umsonst. Wie viel Prozent hast du da so eine Einschätzung? Gehen einfach auf eure Seite und sagen, okay, ich habe das schon mal vorher bestellt, ich habe vielleicht schon mal irgendwie auch eine Box bei Flink oder so geholt. Wie viel Prozent holen sich einfach so ein Abo, ohne dass ihr sie mit einem Angebot lockt?
Also das Angebot ist schon inhärent in dem Pricing. Wenn man, jetzt ich hatte eben ja die 16er Box für 5,99 das Gericht, die kostet eben, wenn man einmal bestellt, dann 6,99 das Gericht, weil das dann schon automatisch 16 Euro teurer ist und dementsprechend kann man das jetzt nicht so ganz sagen. Es gibt immer einen, also damit ist es schon von vornherein incentiviert, dass du das Abo nimmst. Und wir haben jetzt aber keine Strategie, dass wir sagen, irgendwie die ersten 3 Gerichte umsonst oder so, weil wir sind da mal ein bisschen vorsichtig, was so aggressive Angebote angeht, weil natürlich weiß man dann auch nicht, wie viele dann hinten raus noch dabei bleiben. Wir wollen jetzt erstmal lernen, wie sich die Kohorten der Abokunden verhalten und insgesamt wie so das Kundenverhalten ist auf einer bisschen größeren Kundenanzahl.
Habt ihr große Learnings? Ihr macht das noch nicht so lange. Du hast gemeint, so seit letztem Jahr intensiv betreibt ihr dann auch das Abo-Geschäft. Habt ihr Learnings für andere Unternehmen? Vielleicht auch, wir sind im ganz anderen Bereich unterwegs mit Snox, aber Sockenabo haben wir schon sehr lange überlegt. Gibt es Fehler, die ihr gemacht habt, wo ihr gesagt habt, oh, das war richtig blöd?
Ja, also vielleicht ganz vorweg, ich glaube, Abo ist immer attraktiv aus einer Business-Perspektive, aber nicht jedes Produkt eignet sich irgendwie für ein Abo. Ich glaube, bei Socken könnte ich es mir schon vorstellen. Aber das, was bei uns natürlich geholfen hat, ist, wir haben schon gemerkt, wenn ich irgendwie anderen Leuten erzählt habe, was wir machen, haben viele direkt gefragt, ah, okay, und das ist dann ein Abo. Also so bei Lebensmitteln, das Produkt eignet sich einfach dafür. Und unsere Idee war schon auch von Anfang an, dass das Produkt sich irgendwie in den Alltag integrieren soll und man es halt regelmäßig isst. Du hast es vorhin auch gesagt, ihr habt es eigentlich immer im Büro. Und wenn es dann halt regelmäßig kommt, dann das ist eigentlich schon fast natürlich. Und wir waren, glaube ich, einfach ein bisschen zu vorsichtig, dass wir es nicht von Anfang an gemacht haben, was wahrscheinlich im Nachhinein ein Fehler war. Aber das vielleicht vorweg. Wir haben dann jetzt also Anfang letzten Jahres eigentlich angefangen, uns intensiv damit zu beschäftigen. Und einen großen Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir einen zu perfektionistischen Ansatz hatten. Wir haben eine sehr große Kundenumfrage gemacht, was den ganzen Kunden wichtig ist. Da kam auch raus, dass viele erstmal eine Anti-Haltung hatten dem Abo gegenüber. Das hat uns auch ein bisschen abgeschreckt. Aber da ist, glaube ich, ein großer Bias auch drin gewesen. Und dann haben wir eben, um das Abo so flexibel wie nur möglich zu machen, versucht, eine eigene Subscription-App. Wir sind auf Shopify und die Subscription-API war recht frisch zugänglich. Wir haben eine eigene Subscription-App bauen. Und es hat, also die Einschätzung, wie lange es hätte dauern sollen, waren so 2-3 Monate. Am Ende des Jahres war es immer noch nicht fertig. Und das hat natürlich viel gekostet, aber vor allem auch extrem hohe Opportunitätskosten gehabt, weil wir einfach nie gestartet sind und auch nicht die ersten Learnings generieren konnten. Und dann, wir haben die Komplexität letzten Endes massiv unterschätzt und haben dann diesen Piloten, den ich meinte, im Dezember einfach mit so einer Standard-Shopify-App, die eben verfügbar war, gestartet und dabei auch sehr viel gelernt. Und dann hinten raus mit dem echten Kundenverhalten geschaut, was ist wirklich essentiell, und das jetzt peu à peu eben on top implementiert, und damit sind wir jetzt gut gefahren. Im Nachhinein hätte ich das eigentlich von Anfang an machen sollen, aber da waren wir irgendwie sehr verkopft auf diese Custom-Lösung, um die bestmögliche Erfahrung zu machen, um dann den Kunden, es ist nämlich nicht so, dass die Kunden keine Lust aufs Abo haben, aber die haben Angst, in irgendwas eingesperrt zu sein, was sie nicht kontrollieren können, wo sie nicht wieder die Gerichte tauschen können. Ist ja nicht wie ein Café, wo man einmal im Monat denselben Kaffee haben möchte, sondern Leute wollen Vielfalt und Abwechslung und so weiter. Und das alles irgendwie so abzubilden, war dann doch viel komplexer, als wir dachten. Und ich glaube, da muss man manchmal nicht overengineeren, sondern einfach starten und mit einem simplen Produkt, was irgendwie so die Basics abdeckt, und dann hinten raus optimieren.
Du hast gerade gesagt, ihr gebt jetzt keine Boxen for free raus oder die ersten irgendwie 3-4 irgendwie Wochen, weil das natürlich ein zu hohes Risiko ist, gerade wenn ihr noch am Anfang beim Testen seid, wie lange bleiben die Leute überhaupt. Wo ich aber schon finde, dass ihr dafür, dass ihr Bootstrap seid, sehr risikobereit ist, vielleicht sehe ich es auch falsch, ist, dass ihr in relativ vielen Ländern schon gestartet habt, obwohl es euch jetzt erst 3-4 Jahre gibt.
Ja, am Ende war das ich würde sagen, relativ opportunistische Entscheidung, einfach basierend darauf, wo wir ohne größere Probleme auch hin versenden können. Versand ist bei Tiefkühl ja ein großes Thema. Und dann haben wir einfach mal geschaut, angrenzende Länder, welche können wir irgendwie zu ähnlichen Raten über den Landweg auch erreichen. Und das war dann, weil einer unserer Lager in Norddeutschland war, weil eben die holländische Grenze eigentlich näher als, sag mal, Bayern. Und dann haben wir uns das genauer angeschaut, auch gemerkt, dass die Niederlande ein sehr spannender Markt sind und die super 80-20 mit aufgeschaltet und einfach mal den Shop auf Englisch gestellt, die Best Performing Creatives in den Ads auf Englisch gestellt und geschaut, was passiert. Und dann war, also eben sehr, sehr kleines initiales Investment. Und dann war eigentlich die erste Adoption Rate schon sehr gut, sodass wir uns dann entschieden haben, das auch weiterzumachen und dann auch peu à peu eigene Stores, die ganze Localization und so weiter. Das hat dann schon jetzt im Nachhinein auch ein Stück weit einiges an Komplexität hinzugefügt, das uns jetzt manchmal auch einholt und wieder ein bisschen nervt, weil man dann natürlich sich nicht auf alles gleich fokussieren kann, aber in Summe hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Wir machen jetzt so 60% von unserem Umsatz in Deutschland und dementsprechend 40% in den anderen Ländern, und damit ist es schon mittlerweile sehr signifikant für unser Geschäft.
Der beste Channel für uns aktuell, um neue Kundinnen einzukaufen, ist TV. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal hier sitzen werde und wirklich sagen, dass TV-Werbung für uns so gut funktioniert. Wir testen immer ja vieles Verschiedenes aus, und von Meta-Ads, Google, Amazon, also die gesamte Bandbreite. Und wirklich für uns jetzt gerade der nächste Schritt zum Skalieren und Sachen anders zu denken, ist TV-Werbung. Wir haben dieses Jahr bereits so um die 500.000 Euro ausgegeben. Und wie ich eben gesagt habe, es ist, um Neukundinnen zu gewinnen, für uns gerade der profitabelste Kanal. Daher sind wir gerade Riesenfan und beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Wir haben so 4-5 Creators live, und das ist auch ein Riesenvorteil. Seit Juni, Juli nur 5 Creators laufen, und wir haben jetzt irgendwie Oktober, November. Also nicht wie bei Meta oder Google, dass man immer wieder neue Creatives machen muss, sondern mit dem Bestehenden kann man echt sehr lange fahren. Daher ist im Gesamtkonzept für uns TV ein enorm wichtiger Channel. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Denn wenn ihr euch jetzt damit auseinandersetzt, könnt ihr in Q1 starten. Und da finde ich es auch sehr spannend. Aufs ganze Jahr gesehen ist TV-Werbung am günstigsten in Q1, weil jetzt geben alle ihre Weihnachtsbudgets aus und im Januar haben sie kein Geld mehr. Also werden wir versuchen, Januar, Februar, März, also im Q1 richtig Vollgas zu geben. Wir machen das Ganze mit der Agentur Klett2B. Wir sind super happy mit denen. Die können dir irgendwie alle Senderzeiten, alle Senderplätze organisieren. Das ist anders, als ihr das vielleicht aus dem Performance-Marketing kennt. Aber Klett2B macht es wirklich geil. Die helfen euch auch bei dem ganzen Thema Attribution. Wie kann man überhaupt messen, wenn jemand eine TV-Ad guckt, dass er auch bei euch in eurem Store kauft? Das alles machen die möglich, machen sie auch richtig stark, antworten immer schnell. Wir sind sehr, sehr happy, deswegen wollen wir jetzt mit Klett2B Vollgas geben. Also wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, einfach mal hören, wie das alles abläuft, dann geht jetzt auf die Webseite von klett2b.com, schaut euch das an und vielleicht sehen wir ja deine TV-Werbung bald auf irgendeinem Sender.
Würdest du sagen, ich finde es spannend, dass du sagst, ah, naja, ihr habt eure Ads einfach mal, also ihr habt euren Shop auf Englisch noch umgestellt und in den Ländern und einfach mal Ads auf Englisch ausgespielt. Würdest du das auch empfehlen? Merkt ihr das jetzt auch, dass wirklich die Ergebnisse, die ihr mit den ersten englischen Ads hattest, auch jetzt das widerspiegelt in den Umsätzen in den einzelnen Ländern, was jetzt nach ein paar Monaten da rausgekommen ist?
Es war irgendwie ganz komisch, weil so der erste Ramp-up hat mit den englischen Ads sehr gut funktioniert und dann ging es aber nicht weiter. Und also es schien irgendwie so, als hätte man so erste Early Adopter abgeschöpft und mit denen hat das auf diese Art und Weise irgendwie gut funktioniert. Aber dann war irgendwie Schluss und wir sind so ein bisschen stagnierend. Und dann haben wir halt angefangen, es komplexer zu machen und mittlerweile, also ich meine, wir sind jetzt auch nicht in so vielen Ländern, wir sind in Benelux, dann Dach und Dänemark. Dänemark haben wir nie so richtig geknackt mit englischen Ads, muss man sagen. Und in Benelux spielen wir jetzt einfach englische und niederländische, also holländische Ads aus. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann Schweiz haben wir nicht irgendwie jetzt drei Sprachen oder so, sondern machen einfach nur Deutsch. Und insofern hält sich da die Komplexität auch in Grenzen.
Okay, spannend. Aber es gibt kein Land, das ihr angefangen habt und das ihr wieder eingestampft habt, weil er gesagt hat, also nach ersten Tests, das funktioniert doch nicht für euch.
Nee, aber letzten Endes auch, weil es meistens dann keine großen Kosten verursacht hat, es weiterlaufen zu lassen. Bei Dänemark könnte sich das jetzt ändern, weil ein Carrier-Wechsel wahrscheinlich deutlich höhere Shipping-Rates für Dänemark bedeutet. Und dann könnte es sein, dass, weil es eben einfach so da vor sich hin plätschert, dass wir den Markt schließen. Aber das müssen wir uns gerade nochmal genauer anschauen.
Wie viel Umsatz macht ihr in Deutschland versus jetzt zum Beispiel Benelux oder Dänemark?
60%.
60%. Und ich habe gesehen, achtstellig letztes Jahr. Ist das richtig? Stand, glaube ich, im Handelsblatt.
Genau, also wir machen so monatlich 6- bis 7-stellige Umsätze. Also je nach Monat. Wir sind schon relativ doll auch von Saisonalität betroffen. Ist eigentlich ganz, ganz spannend immer zu sehen, dass jetzt die Sommermonate zum Beispiel sind für uns immer eher etwas schwächer. Die Leute verreisen, man ist viel draußen, es ist warm und so weiter. Und jetzt so der Herbst ist eigentlich immer wieder die spannende Zeit, deswegen freuen wir uns jetzt auch irgendwie auf September, Oktober. Und dann eigentlich so der spannendste Monat von allen ist immer der Januar mit den ganzen Neujahrsvorsätzen wie January und so weiter. Und bisher haben wir eigentlich nie geschafft, den Januar dann, also am Anfang schon, logischerweise, war ein ganz anderer Basiseffekt. Aber jetzt war es häufig schon so, dass dann der Januar auch über das Jahr hinaus der beste Monat blieb.
Das finde ich aber spannend, weil wir haben auch ein paar Kunden und ich denke mir jedes Jahr aufs Neue, dass das nicht sein kann. Also so viele anscheinend gute Vorsätze. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, das ist ein großer Verlag, der macht so Fachbücher, also rund um das Thema Gesundheit. Und das sind so kleinere Ratgeber. Und auch da ist es so, die laufen das ganze Jahr sehr gut, aber im Januar verdoppelt bis verdreifacht sich der Umsatz. Und das sind wirklich so Rückenfit-Bücher und sowas. Also alles rund um das Thema Gesundheit ist Wahnsinn. Das sehen wir jedes Jahr aufs Neue. Und es gibt super viele Trends, die dann wieder nachlassen. Zum Beispiel Adventskalender übers Jahr oder viele Produkte, die dann irgendwie mal für ein paar Jahre gehypter waren, sehen wir viel auch auf Amazon, zum Beispiel im Alkoholbereich. So Gin funktioniert leider echt nicht mehr so gut wie irgendwie vor 2-3 Jahren. Aber das Thema Gesundheit und gute Vorsätze und Januar, das steigert sich gefühlt noch jedes Jahr aufs Neue. Und früher dachte ich auch immer, dass es nur so ein, man fragt sich, na, hast du gute Vorsätze, aber nicht, dass das jetzt wirklich in irgendwelchen Sales oder nicht in dem Ausmaß in Sales bei ganz, ganz vielen Unternehmen landet. Oder wir haben auch einen Saftkurkunden. Also auch da, das ist Wahnsinn. Und das hält oft auch noch bis in den Februar an, dann lässt es so langsam nach.
Das Witzige ist eigentlich auch, dass man sehr gut sehen kann, dass die Also die ersten zwei Januarwochen sind auch deutlich stärker als die letzten zwei Wochen. Man merkt dann schon irgendwie so, halfway through geben die meisten schon wieder auf.
Ich habe aber noch gesehen, fand ich auch super interessant. Da haben wir auch was Ähnliches gemacht und bei uns hat es überhaupt nicht so gut funktioniert, habe ich mir sagen lassen. Ihr habt einen Automaten, also ihr macht das natürlich ein bisschen anders, aber ihr habt auch einen Automaten für eure Produkte, die ihr dann in Firmen, wahrscheinlich in größere Corporate stellt, oder? Und ich als Mitarbeiter zu dem Automaten gehen kann und mittags von dort quasi mir eine Packung ziehen kann und dann in die Küche gehen kann, richtig?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Die Aktion, dass wir das angefangen haben, hat irgendwie sehr viel Resonanz bekommen und die Idee ist eigentlich entstanden, basierend auf so Use Cases, wie ihr sie auch im Büro habt. Wir haben viele Kunden, die es einfach im Büro haben und ihren Mitarbeitern als Benefit anbieten. Aber nicht jeder möchte es irgendwie umsonst seinen Mitarbeitern anbieten oder will das dann irgendwie als geldwerten Vorteil versteuern und dann wird es mühsam und so weiter. Deswegen haben wir immer gedacht, okay, wie können wir was machen, was das Produkt zugänglich macht, was aber ein POS hat, sodass der Mitarbeiter selber bezahlt und so weiter. Und dann haben wir mit einem Partner zusammen dieses Konzept entwickelt und auch gelauncht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähnlich wie jetzt wahrscheinlich bei euch, hat das nie so richtig Fahrt aufgenommen. Also das Problem ist eigentlich zweierlei. Das eine ist, man muss sich relativ lange, also 3 Jahre committen mit dem Freezer. Und er hat relativ hohe monatliche Kosten. Also es kostet 500 Euro im Monat. Einfach, dass man den Freezer da hat, dass er Maintenance bekommt und dass die Mitarbeiter letztendlich Zugang dazu haben. Und das sind viele, die sehr begeistert sind von der Idee, aber dann, wenn man ins Detail geht, doch nicht bereit zu bezahlen. Deswegen, also wir betreiben das noch nebenbei, weil es eben ein cooles Produkt ist, aber wir haben jetzt kein Team, was sich irgendwie rein mit dem Vertrieb dieses Freezers beschäftigt und hatten da eigentlich hohe Erwartungen rein, aber mussten dann auch realisieren, dass es ein Geschäft ist, was nicht ganz trivial ist. Und das liegt, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass also in rein städtischen Gebieten gibt es natürlich irgendwie viele Optionen auch drumherum, um die Büros. Dann in sehr ländlichen Gebieten ist dann rein vegan bei manchen Kunden auch wieder ein Thema gewesen und so den perfekten Product-Market-Fit von Leuten, die zahlungsbereit sind, weil sie sagen, hey, das ist eine coole Lösung, das nimmt mir den ganzen Admin-Aufwand ab, mit irgendwie muss ich mir irgendwo Buch führen, welcher Mitarbeiter wie viele Gerichte sich genommen hat und so weiter und dafür ist ehrlicherweise 500 Euro dann schon auch sehr fair. Da sind wir bisher nie so richtig, haben wir den Durchbruch nicht geschafft. Deswegen ja, bisher so gut wie keine richtige Adoption, aber irgendwie viel PR-Resonanz lustigerweise.
Ja, ich finde es auch, muss ich sagen, auch wirklich eine gute Idee. Jetzt, wo du die Kostenpunkte sagst, muss ich auch sagen, auch bei uns wären wir wahrscheinlich bei uns jetzt im Büro zu klein, weil wir sind insgesamt über 100 Leute, aber im Büro sind täglich 30. Dann, wenn ich dann überlege, okay, die Hälfte, auf jeden Fall die Hälfte, wird sich jetzt nichts aus dem Automaten holen, weil die bringen sich was mit, die gehen zusammen essen. Wenn man das dann hochrechnet, dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Aber wenn man die Kostenpunkte vielleicht noch günstiger hinbekommt, könnte ich mir das schon vorstellen. Also finde ich eine gute Sache. Heute ist bei uns wieder Dönerstag. Das ist nicht unbedingt das Gesündeste. Und ich glaube, das ist aber oft auch nur mangels Alternativen. Deswegen ist das, glaube ich, gerade für Firmen sehr interessant. Ihr habt Co-Creations gemacht in den letzten Jahren noch. Ich glaube, jetzt kam länger keine mehr. Warum?
Ja, ich hatte ja ganz am Anfang erzählt, warum wir damit überhaupt angefangen haben. Und eine der großen Hypothesen war ja dann auch, dass man sozusagen damit auch einen Vertriebskanal anlocken würde und eben sehr authentisch an die Community der Leute, mit denen wir eben die Co-Creations gemacht haben, dann auch die Produkte verkaufen kann. Und das hat sich leider nie so richtig bewahrheitet. Also in eigentlich keiner der Co-Creations hatten wir den richtig großen Uplift, der dann durch die Partnerschaft zustande kam. Es hat uns viel mehr eher geholfen, einerseits coole Rezepte natürlich zu machen und andererseits aber auch als so zwei Gründer, wo jetzt keiner von uns irgendwie ein Koch war oder so, Kredibilität zu bekommen, dass wir eben auch in der Lage sind, in diesem Bereich sehr coole, kulinarisch anspruchsvolle Gerichte zu machen. Und der hat sich nicht materialisiert und dann haben wir irgendwann gedacht, steht eigentlich der zusätzliche Aufwand durch so eine Co-Creation sowohl monetär, aber eigentlich vor allem in der Koordinierung. Es hat uns schon deutlich langsamer gemacht im Verhältnis dazu. Lass doch mal versuchen, entweder selber oder mit unseren Kunden Gerichte zu entwickeln. Und das haben wir dann nach den ersten 3 Partnerschaften, also wir hatten 4 Kollektionen mit 3 Partnern oder Partnerinnen. Dann haben wir das erste Mal selber Gerichte gemacht und dann auch recht schnell mit unseren Kunden zusammen Konzepte entwickelt. Und dann haben wir später nochmal eine Co-Creation gemacht. Und es gibt uns einfach extrem viel Geschwindigkeit und die war am Anfang uns wichtiger. Deswegen haben wir es dann erstmal gestoppt. Wir sind da jetzt grundsätzlich nicht dagegen. Wir schauen uns das auch immer mal wieder an, ob es irgendwie einen coolen Partner gibt, mit dem wir noch was machen wollen. Ob es jetzt ein Koch ist oder ein Influencer, sei mal dahingestellt. Aber das war eigentlich so ultimativ das Reasoning dahinter. Und Speed war extrem wichtig, weil gerade die Kunden, die immer wieder gekommen sind, die wollten einfach Vielfalt. Ich habe gesagt, wir sind mit 6 Gerichten angefangen und dann hat man sich auch recht schnell mal durch das Sortiment durchgegessen und dann war eigentlich immer das Nummer 1 Kundenfeedback, wir wollen mehr Auswahl. Und daraus, das haben wir dann priorisiert und dann relativ schnell ein Sortiment von so 30 Gerichten aufgebaut. Und das steht jetzt und da haben wir auch Rotation basierend auf Saisonalität und irgendwie, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich in einer Position, wo wir uns auch gut mal wieder erlauben könnten, was zu machen. Aber die Erwartungshaltung hat sich eben nicht materialisiert und deswegen sind wir dann erstmal unseren eigenen Weg gegangen.
Was denkst du, wo steht ihr in weiteren 4 Jahren? Machen wir vielleicht nicht mal 5, sondern 4 sind es ja seit eurer Gründung jetzt bald. In komplett Europa, auch viele Länder, die da nicht angrenzend sind an Deutschland, sodass ihr da eure eigene Logistik in den Ländern habt, mehr Gerichte. Was denkst du, wie sieht das Ganze in 4 Jahren aus?
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir rein nur noch Abo anbieten, einfach weil es einfacher ist. Es ist schon komplex, auch in der Kommunikation beides anzubieten und da werden wir jetzt auch Tests fahren, wie sich das auf die Akquisitionskosten auswirkt, wenn wir das nur haben. Aber letzten Endes war von Anfang an die Strategie, dass wir uns in den Alltag unserer Kundinnen integrieren und Teil der Routine werden und das muss auch eigentlich so sein, weil nur wenn das der Fall ist, beginnt man auch die Benefits zu spüren, da, also wenn man every regelmäßig isst, sagen uns viele Kunden, geht es ihnen einfach besser. Haben sie mehr Energie, schlafen sie besser, fühlen sich irgendwie auch mittags fitter, sind nicht im Mittagstief und so weiter. Und das, wenn du halt einmal bestellst und 3, 4, 5, 6 Gerichte isst, dann erreicht man diesen Punkt gar nicht. Das heißt, die treuen Kunden, die haben auch selber viel mehr Benefit und bleiben deswegen auch viel länger da. Und das war irgendwie von Anfang an auch so die Vision. Und das ist natürlich im Abo einfacher zu realisieren. Und das dann produktseitig, das wird jetzt auch die nächsten 4 Jahre dann einer der großen Herausforderungen sein, auch zu unterstützen, dass wir noch mehr Produktrotation haben, damit dann eben auch die Leute, die immer 12 im Jahr bestellen, immer spannende Produkte zur Auswahl haben. Und aktuell planen wir eher so Produkt bei Produkt. Es ist nicht so, okay, wir wollen jetzt Ende nächsten Jahres dieses Sortiment haben und im Tiefkühlbereich produziert man relativ große Losgrößen und dementsprechend muss man das schon mit recht viel Vorlauf planen. Und das wird, glaube ich, sehr spannend, wenn wir sehen, so sind die Consumption Habits oder Pattern im Abo und dann das Produktsortiment darauf abstimmen. Und dann, wie du gesagt hast, logischerweise wollen wir irgendwie ein Key Player werden in ganz Europa. Und da ist natürlich jetzt UK und Frankreich einfach auch so aufgrund von Marktgröße sehr, sehr spannend. Aber wir haben auch erste Tests in Osteuropa gehabt, wo wir auch eine ganz coole Resonanz bekommen. Und das wären jetzt so 3 Märkte, die wir auf jeden Fall anlocken wollen über die nächsten Jahre. Und ich glaube, das so wären so die 3 Highlights für mich. Also den Abo-Anteil weiter ausbauen, das produktseitig auch unterstützen, sowohl in der Vielfalt als auch in den Use Cases. Also wir haben immer so diese Idee gehabt von Full Day of Eating, dass man eben nicht nur die Hauptmahlzeiten, sondern auch Produkte anbietet, die das ganz gut anreichern und ergänzen und dann eben die globale Expansion weiter vorantreiben.
Sehr stark. Aber gibt es ein Land, wo du sagst, das ist eigentlich das Wichtigste für euch? Also was ihr jetzt vielleicht gerade mit eurer jetzigen Logistik noch nicht abdecken könnt, ist es dann zum Beispiel UK, weil man weiß, kulturell bedingt nehmen sie solche Produkte viel mehr an. Also ich sehe es zum Beispiel bei UK-Influencern extrem, wie HelloFresh dort promotet wird im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja, also ich glaube, UK und US sind schon so mit die spannendsten Märkte. US natürlich einfach aufgrund der Größe nochmal deutlich spannender, aber für uns jetzt, da müssen wir nochmal ein bisschen Geld verdienen, damit wir das ins Auge fassen können. Aber das wäre auf jeden Fall sehr cool. Aber jetzt rein innereuropäisch ist UK schon so, insbesondere auf, wenn man anschaut, wie populär ist Convenience Food, sehr, sehr spannend. Es gibt auch einen Wettbewerber, der in UK ist und auch schon länger recht erfolgreich ist. Und das ist natürlich immer spannend für uns und auch ein gutes Zeichen. Und da ist der Markt einfach schon weiter und das ist irgendwie, man ist es gewohnt. Allerdings gibt es da auch Unterschiede in der Art und Weise, wie Kunden das Produkt nutzen. Da ist Mikrowelle und Ofen viel populärer als hier. Und bei uns würde ich jetzt mal gewagt schätzen, benutzen eigentlich 90% der Kundinnen die Pfanne, um das Gericht zuzubereiten. Ich weiß nicht, wie ihr es im Büro macht, aber das ist eigentlich so das, was wir immer zurückgespielt bekommen. Und jeder Markt hat halt so seine kleinen einzelnen Unterschiede und da muss man, glaube ich, schon dann auch, wenn man es macht, kann man eben UK nicht so mal eben antesten wie Benelux, sondern dann muss man da auch aggressiv reingehen und ja, deswegen wird es jetzt nicht dieses Jahr passieren, aber das wäre jetzt auf jeden Fall der Markt, auf den ich am meisten setzen würde. Aber weil Frankreich auch etwas partikular ist, was das Essen angeht, die nationale Küche angeht, und auch tierische Proteine angeht. Und dementsprechend wäre da jetzt UK, glaube ich, ein bisschen weiter vorne.
Denkst du, dass ihr in 4 Jahren noch Bootstrap seid?
Ich hoffe es. Also,
Das ist das Ziel.
Ja, wir haben immer wieder Gespräche geführt und uns das auch gut überlegt, aber am Ende ist natürlich, wenn man jetzt Venture Funding aufnimmt, das ist schon eine One-Way-Street. Da gibt es kein Zurück. Dann muss irgendwann die nächste Runde her und dann die nächste und dann irgendwann der Exit. Und solange das nicht der Fall ist, haben wir auch die Option, Every eben langfristig selber weiter aufzubauen. Und es macht uns sehr viel Spaß und deswegen wollen wir uns diese Option erstmal beibehalten. Und solange es uns gelingt, jetzt ohne irgendwie große Abstriche auch im Wachstum zu machen, das so weiterzutreiben, wollen wir das natürlich gerne machen.
Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Story und vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, ich danke dir. Hat echt viel Spaß gemacht und ja, hätte gar nicht besser starten können. Ich freue mich immer noch, dass ihr das auch im Büro bei euch habt. Und
Vielleicht kriegen wir doch mal den Automaten hin, ne?
ja, können wir nochmal zu sprechen.
Ja, sehr gut. Danke dir. Mach's gut.
Ciao, Robi, mach's gut.
Wir reden hier in dieser Podcast-Folge ganz viel über Amazon. Wir kennen es, der Kopf platzt irgendwann. Ich sage auch immer, Fokus behalten. Man kann nicht alles auf einmal machen. Daher, wenn ihr mal Bock habt, zum Thema Amazon zu sprechen, und zwar wirklich mit Romy, die ihr hier aus dem Podcast kennt, dann bucht euch doch einen Call auf snoxalting.com und dann redet ihr wirklich mit Romy und sie schaut sich mit euch gemeinsam euren Amazon-Account an, wenn ihr schon Amazon macht, oder eben seht, ob ihr Potenzial auf Amazon seht. Jetzt vielleicht auch kurzfristig. Wir launchen gerade ganz viele Marken für Q4, weil die sagen, fuck, ich renne meinen Jahreszielen hinterher durch die ganze Wirtschaftskrise. Ich will jetzt noch mal Sales machen. Das ist ein Amazon, ein geiler Kanal, wo man auch in kurzer Zeit noch echt was reißen und erreichen kann. Daher, wir sehen, die großen Marken gehen gerade voll auf Amazon. Wir hatten noch nie so viele Anfragen für Snoxalting wie dieses Jahr und haben aber auch noch Kapazitäten. Wir haben viele Leute eingestellt. Also wenn ihr Bock habt, mal mit uns zusammenzuarbeiten, dann freuen wir uns. Geht auf snoxalting.com.